Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren. Mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Und ich habe heute wieder eine ganz interessante Gästin bei mir. Sie ist neben ihrem aktivistischen Wirken außerdem Autorin und macht politische Bildungsarbeit. Seit vielen Jahren engagiert sie sich im Verein Polylux, den sie mitgegründet hat und der zum Glück in den letzten Monaten immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Daran wollen wir natürlich gerne anknüpfen. Und damit herzlich willkommen, Fatma Kahr. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe tatsächlich wenige Minuten vor dieser Aufnahme hier eine E-Mail von euch bekommen, weil ich Fördermitglied bin. Und in dieser E-Mail habt ihr angekündigt, dass ihr euren 5. Geburtstag bald feiert. Da können wir sicher nachher noch drüber sprechen. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die den Namen zum ersten Mal hören. Also erzähl doch bitte mal, was ist Polylux? Außer natürlich die dominierende DDR-Marke für Tageslichtprojektoren.
Polylux ist ein Verein, den wir vor 5 Jahren gegründet haben jetzt. Genau, und wir haben uns damals überlegt, was können wir machen gegen den Rechtsruck, der ja schon damals, das ist ja jetzt keine neue Entwicklung und auch vor 5 Jahren war es schon keine neue Entwicklung, was wir dem entgegensetzen können. Und auch damals war die Angst schon vor Kürzungen von Geldern für zivilgesellschaftliche Projekte, Vereine, Initiativen, die sich für eine emanzipatorische, für eine diverse Gesellschaft einsetzen. Jetzt ist es eigentlich noch bedrohlicher, wie wir ja alle mitbekommen mit den Haushaltskürzungen. Genau, und da haben wir überlegt, wie wir unterstützen können, was wir tun können, weil wir fast alle Weggezogene sind. Nicht alle, also manche leben auch noch vor Ort, aber und vor allem in größeren Städten leben, aber viele von uns einfach aus den kleineren Städten kommen oder aus den kleineren Orten und haben uns genau die Struktur von Polylux überlegt, was halt eigentlich eine unabhängige Finanzierungsstruktur ist, wo wir durch Fördermitgliedschaften Gelder einsammeln oder also die Mitgliedsbeiträge ja bekommen und die wir umverteilen an Projekte, die sich an kleinen Orten in Ostdeutschland, wo es infrastrukturell schwieriger aussieht, zivilgesellschaftlich engagieren, ob queere Projekte, Projekte, die sich mit antirassistisch arbeiten, antifaschistisch arbeiten, feministische Projekte, Bildungsarbeit leisten, um denen sozusagen den Rücken vor Ort zu stärken und das halt barrierearm. Das war uns ganz wichtig. Deswegen sind wir auch nicht gemeinnützig, weil wir dadurch einfach sehr divers unterstützen können und überall andocken können, aber es auch gerade kleineren Projekten einfacher machen, weil sie nicht riesige Förderanträge schreiben müssen, wenn man dann mit denen auch einfach auf Augenhöhe arbeiten kann und sie, genau, und es reicht, uns eine Mail zu schreiben.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine kleine Initiative bin oder ein Projekt habe und in eure Förderungsraster sozusagen reinpasse, dann muss ich euch einfach erstmal nur eine E-Mail schreiben?
Genau, oder das, wir haben jetzt mittlerweile ein kleines Formular auf der Homepage, was man einfach ausfüllen muss. Genau, und dann gehen wir eigentlich meistens in den direkten Kontakt zu den Projekten und teilen uns die Projekte zu. Und genau, und gehen dann in den direkten Kontakt mit denen.
Und wonach entscheidet ihr, wer wie viel Geld bekommt?
Das ist ganz nach dem Bedarf gerichtet. Also es sind ja Projekte, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Die einen wollen eine Zeitung rausbringen, die einen fangen an, Räume anzumieten oder einen queeren Jugendclub aufzumachen. Andere machen Flinter-Selbstverteidigungskurse und brauchen dafür Equipment. Und genau, das Geld richtet sich nach dem Bedarf, den sie angefragt haben. Und am Anfang war das natürlich, und ist es auch jetzt immer, das ist natürlich auch davon abhängig, wie viel Geld haben wir und wie viel können wir da unterstützen. Aber das versuchen wir, soweit es geht, zu ermöglichen.
Und ihr unterstützt antifaschistische und linke Projekte und Initiativen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, ist das richtig?
Und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, also im gesamten Gebiet.
Okay. Und was machst du im Verein? Was ist deine Rolle? Was sind deine zentralen Aufgaben?
Ich glaube, ich bin einerseits Vorstand im Verein, aber wir machen das schon alle eigentlich im Konsens und gemeinsam. Genau, ich glaube, es gibt nicht so eine genaue Aufgabe. Also es gibt schon Leute, die mehr sich auch um die Überweisung kümmern. Ich habe dann auch eher so Projektgruppen oder Projekte, die ich begleite und viel auch Interviews und Partyorganisation gerade.
Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen an den Anfang vielleicht. Du bist in Eisenach in Thüringen aufgewachsen. Inwiefern hängt das mit deiner Motivation zusammen, Polylux zu gründen?
Eigentlich ganz schön viel, weil es damals das einfach auch schon ein Ort war, wo viele rechte Strukturen vorhanden sind, wo rechte Gewalt zur Tagesordnung gehört. Und das ist ja auch heute noch so. Ich erinnere nur an Knockout 51 und die Sachen, die da gerade passiert oder auch passieren, ist Eisenach schon eine Stadt mit einer ziemlichen rechten Geschichte. Und es sind aber auch Orte, die einfach damals da waren, wo man auch Schutz gefunden hat oder Räume, in denen man sich bewegen konnte, ob das dann Punkrock-Konzerte oder AJZ und verschiedene andere Räume, jetzt auch nicht nur in Eisenach, sondern für mich jetzt mal auch in Gesamtthüringen, wo, und das sind Orte, die waren für mich total wichtig, für meine Politisierung, aber auch, um einfach einen Raum zu haben, wo ich hingehen kann und nicht irgendwie rechter Gewalt ausgesetzt sein muss oder mich damit auseinandersetzen. Also auseinandersetzen musste ich mich trotzdem, aber es ist ein Ort, an dem ich Schutz gefunden habe und das ist total wichtig, gerade auch für Menschen, die vor Ort sind, jetzt auch unabhängig von der migrantischen Sozialisation irgendwie Räume Rechten zu überlassen und das waren einfach Räume, die für mich wichtig waren und wo wir sein konnten und wo wir auch einfach eine Gegenkultur dazu anbieten konnten und ich finde es total wichtig, dass es diese Räume gibt, um Jugendliche und junge Menschen, aber auch Migranten und queeren Personen einfach einen Ort zu geben und die da nicht irgendwie allein zu lassen. Und ich glaube, das ist für mich total wichtig, was heißt es, diese Räume zu haben. Und ich glaube auch aus einer antifaschistischen Position Rechten einfach auch Orte nicht zu überlassen.
Du hast gesagt, das waren Orte, die dich politisiert haben. Gab es auch bestimmte Erlebnisse, die dich politisiert haben?
Ich glaube, ich komme aus einer kurdischen Familie mit einer Fluchtgeschichte. Ich glaube, das geht bei mir einfach
schon. Politisch.
Es war immer politisch. Dann die 90er in Ostdeutschland kennt man ja auch. Und da war ich ein kleines Kind und trotzdem sind Erfahrungen da, die prägend waren, die ich auch erst später einordnen konnte, ob Rechte vor der Asylunterkunft, in der ich gelebt habe, standen und einen bedroht haben. Ob es Alltagsrassismus ist, also ich glaube, irgendwie war mein Leben schon immer politisch und ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich musste mich mit dem auf allen Ebenen, ob das als Kurdin, als Geflüchtete in Deutschland oder als Migrantin oder als Frau, also.
Ja, ich hatte das bei meiner letzten Gästin Kübra Sekin, die nutzt einen Rollstuhl und ist eben auch queere Migrantin. Ich selber bin kleinwüchsig und wir haben gesagt, wenn wir in einen Raum kommen, ist das irgendwie schon immer politisch. Also es hört sich so ein bisschen so an, als wäre das bei dir auch immer so gewesen quasi. So. Ja, allein der Akt, dass du in einen Raum kommst, ist politisch sozusagen.
Ja, und ich glaube, genau auch mit der Geschichte meines Vaters als politisch verfolgter Kurde ging das ja schon in der Türkei sozusagen los.
Jetzt hast du vorhin gesagt, viele von euch sind Weggezogene, du gehörst dazu, du bist seit 10 Jahren, glaube ich, jetzt in Berlin.
Länger
in Berlin. Wie blickst du heute auf Eisenach? Bist du noch ab und zu dort?
Selten, aber ja. Ich beobachte schon, was vor Ort passiert. Und Eisenach schafft es ja auch regelmäßig damit in die Presse. Und ich kriege schon für mich auch mit, wenn ich dort bin, dass es sehr beklemmend ist und man einfach viel vorsichtiger ist. Also ich bin vorsichtig, traue mich und einfach auch immer wieder Begegnungen mit Rechten oder da beleidigt werden, bedroht werden, auch einfach die letzten Male immer passiert. Einfach nur schon, indem man sich dort bewegt und ich einfach auch so eine Wut in mir kriege. Und ich lerne aber auch einfach durch Polylux einfach auch so viele tolle Projekte dort kennen. Das ist dass ich trotzdem ja auch hinfahre. Aber ich glaube, mit Eisenach habe ich einfach auch meine persönliche Geschichte, die auch auf sehr viel Wut aufbaut, aber auch auf sehr viele tolle Momente, die ich dort erlebt habe und sehr viele tolle Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und wenn ich das auch heute beobachte, macht mich das, glaube ich, in vielen Ebenen auch politisch sauer, wie warum die Situation vor Ort einfach nicht ernst genommen wird, wie viele, einfach eine Eisenach hat eine NSU-Geschichte, wo es Verbindung zum NSU gibt. Es gibt Knockout 51, das Fliederhaus, Patrick Wiechke, also Wiechke und all diese Faktoren, wo du einfach da stehst, so wie könnt ihr, also dass das immer noch klein geredet wird, was da eigentlich passiert.
Jetzt wollt ihr mit Polylux explizit auch Initiativen in ländlichen Regionen stärken. Ist es eine Herausforderung, wenn ihr als Verein selbst in Berlin sitzt?
Wir sitzen ja jetzt erstmal nicht nur in Berlin, sondern der Verein ist in Berlin gemeldet, aber wir leben ja eigentlich eher so in Berlin-Sachsen, also Berlin-Leipzig-Dresden. Und ich glaube, dadurch, dass viele von uns den Bezug dorthin haben, war das am Anfang schon auch, glaube ich, schwierig, aber ich glaube, viele Projekte haben gemerkt, okay, die kommen wirklich auch von vor Ort. Und ich glaube, wichtig war, wir hinterfragen die Arbeit nicht, die die Projekte machen. Wir schlagen auch nicht vor, was sie besser machen können, weil das sind für uns die Expertinnen, die vor Ort sind und die wissen, wie es läuft. Und ich glaube, das ist uns auch wichtig, dass es klar ist, wir erklären ihnen jetzt nicht, wie die Großstädter das machen würden, weil ganz ernsthaft, davon haben wir keine Ahnung oder vielleicht früher mal, aber davon bin selbst ich heute weit weg, sondern sie sind diejenigen, die vor Ort sind, die am besten wissen, was funktioniert. Und ich glaube, uns ist es halt wichtig, deren Arbeit ernst zu nehmen und nicht die beratende Instanz zu sein, sondern die unterstützende.
Du hast auch schon gesagt, ihr habt extra auf einen gemeinnützigen Status verzichtet, um eben besonders breit zu fördern, um vielleicht auch Projekte zu fördern, die für manche radikal oder unbequem klingen und ganz unabhängig von staatlicher Förderung eben zu unterstützen. Spielt es für euch auch, das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, eine Rolle angesichts einer potenziellen AfD in Regierungsverantwortung in den jeweiligen Bundesländern?
Wie meinst du die Frage konkret, mit welcher Rolle?
Also habt ihr Sorge, dass ihr quasi dann auch angegangen werdet, wenn ihr vermeintlich radikale oder eher unbequeme, aus staatlicher Sicht unbequeme Projekte fördert?
Ja, das war ja damals schon so, als wir uns gegründet haben, was ja auch ein Grund dagegen war, also für uns war, warum wir uns gegen die Gemeinnützigkeit entscheiden, war ja schon ganz klar, dass es damals dem VVN-BDA die Gemeinnützigkeit entzogen werden sollte, dem Attack aufgrund schon von dem Neutralitätsgebot. Und wir uns damals schon ganz bewusst dagegen entschieden haben, zu sagen, also die AfD ja schon damals argumentiert hat, Vereine müssen neutral sein, sie dürfen sich zu bestimmten Sachen nicht positionieren oder nicht politisch agieren, wo ich dann einfach sage, für mich gibt es kein Neutralitätsgebot zu, entweder bin ich Rassistin oder ich bin es halt nicht. Ja. Und es gibt keinen dazwischen und es gibt auch keines, es ist ein bisschen Faschismus, ist okay oder nicht, sondern es ist einfach gar kein Faschismus oder keine faschistischen Gedanken sind okay. Und für uns war das eigentlich auch ein politischer Akt zu sagen, wir können eigentlich am gemeinnützigsten sein, wenn wir uns dagegen entscheiden. Einerseits wegen dem einfach diverser zu unterstützen und andererseits uns halt tatsächlich nicht angreifbar zu machen auf keiner Ebene. Und die AfD fragt ja auch so schon immer wieder nach, mit wer wird da eigentlich gefördert, welchen Namen sie wollen an Namen und Listen und setzen die ja auch auf Feindeslisten bei uns. Sie können sich drüber ärgern, sie können uns hassen, sie können uns aber nichts. Also sie können uns an der Stelle, wir haben keine staatlichen Gelder, sie können uns nichts entziehen oder unsere Arbeit hinterfragen. Und ich glaube, unsere Arbeit beruht wirklich auf einfach direkter Unterstützung und genau, ich sage immer, es ist am politischsten, sich wirklich dagegen zu entscheiden und am gemeinnützigsten, wenn man sich auch dazu entscheidet, sich dagegen zu entscheiden, weil wir einfach alle unterstützen können, die wichtige Arbeit machen.
Und bewerbt ihr euch selber auch auf Fördergelder? Oder
können wir ja nicht.
Ja, nee, das kann man dann nicht. Also das heißt, die Gelder kommen quasi von euren Fördermitgliedern?
Kommen von Fördermitgliedern und Einzelspendern. Genau, und es gibt so Spendenkampagnen für uns, die viele tolle Leute machen, aber daher kommt tatsächlich das Geld.
Ja, die mich auch gekriegt hat nach der Europawahl. Was ja was Gutes ist auf jeden Fall. Ich gucke mal hier auf meine Stoppuhr, die ich gleich einstellen muss, weil wir nämlich ein kleines Spiel, einen kleinen Fragenhagel mit dir vorhaben. Das Spiel heißt Alles auf Zeit und ich stelle dir so viele Fragen wie möglich, so viele Fragen, wie für uns beide in 1,5 Minuten reinpassen und du versuchst, diese Fragen möglichst kurz zu beantworten.
Okay.
Dann spiele ich den Jingle ab und dann können wir loslegen.
Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
Gerade von Tschernikow, die Legende.
Würdest du eine Zeitreise unternehmen und wenn ja, wohin?
In die 20er.
Wenn du eine berühmte Person, tot oder lebendig, zum Essen einladen könntest, wer wäre das?
Rosa Luxemburg.
Welche Sportart würdest du gern mal ausprobieren?
Keine Ahnung.
Ich habe heute ein Gespräch geführt mit jemandem, der Rollstuhl-Rugby spielt.
Okay.
Also das hat mich auf jeden Fall sehr, fand ich sehr spannend. Wann warst du zuletzt richtig sauer?
Ich glaube gestern. Doch, gestern.
Was sagst du wirklich häufig?
Entschuldigung.
Was gibt dir Hoffnung?
Das würde ich jetzt auf Polylux-Ebene. Es entstehen viele tolle neue Projekte und Menschen, die sich engagieren.
Wovon bekommst du nie genug?
Das weiß ich auch nicht.
Wann schämst du dich fremd?
Oh, ziemlich oft. In der U-Bahn ganz schön oft.
Okay. Wen bewunderst du?
Tatsächlich so die mein Kind und dessen Umfeld, wie die sich heute entwickeln.
Das war's schon. Ja, das mit dem Kind und dem Umfeld kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein Kind ist auch noch relativ jung, aber irgendwie gibt mir das so ein bisschen Hoffnung, wie die miteinander umgehen, wie selbstverständlich für die Barrierefreiheit und so diverser Umgang miteinander ist. Das finde ich schon ganz, ganz schön. Also Rollstuhl-Rugby wäre nicht so dein Ding.
Ich glaube, Rugby ist einfach nicht so.
Obwohl er gesagt hat, es ist nicht so hart, wie es aussieht, aber ich weiß nicht so genau.
Nee, bei meinem Kind ist auch, der ist jetzt Teenager und das ist der, der sich als Jung heutzutage auch sieht, also einfach auch diese Jungs, wie die miteinander umgehen, dass es völlig normal ist, dass sie über ihre Gefühle reden, wie sie genau auch zu Barrierefreiheit, Queerness und so und wie sie da einfach auch eher unterstützend im Umfeld unterwegs sind. Und wenn ich da an meine Zeiten denke, wäre es halt eher so ein Männerkampf oder so ein Jungskampf und wo du mitkriegst, ach nee, das geht auch ganz anders und die sind so großartig miteinander.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich hatte nach den Europawahlen im Juni auch das Gefühl, jetzt, wie kann ich irgendwie kurzfristig was tun und Menschen unterstützen, die vor Ort gute Arbeit machen und dann bin ich Fördermitglied geworden. Ihr habt dann in dieser Zeit nicht nur mich, sondern auch viele andere nach der Europawahl und nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg viele neue Fördermitglieder gewonnen. Macht dich das vielleicht auch ein bisschen sauer, dass es erst so schlimm werden muss, damit Menschen die Notwendigkeit begreifen, die wehrhafte Zivilgesellschaft zu stärken?
Ich glaube, sauer ist das falsche Wort. Ich glaube, ich beschäftige mich einfach schon seit Jahren damit und ich glaube, für mich war es keine Überraschung. Ich glaube, manchmal frage ich mich, warum überrascht das Leute? Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass es Leute überrascht, sondern, oder doch, ich weiß es nicht, sondern ich glaube, es gab ja auch nach der Korrektivrecherche diesen riesigen Aufschrei und ich verstehe diesen Aufschrei und trotzdem dachte ich mir ja, okay, Nazis treffen sich, das wusste ich auch so und dass Nazis diese Sachen planen, das sagen sie ja auch öffentlich, also nur weil sie sich jetzt treffen, ist es für mich irgendwie keine große Überraschung und ich glaube, ich verstehe manchmal die Überraschungsmomente nicht. Ich glaube, das ist eher gar nicht so ein Sauer, sondern ich verstehe nicht, warum Leute überrascht sind, weil mich das einfach nicht mehr überrascht. Und trotzdem kann ich es aber, ich glaube, es gibt so ein, es passiert ja gerade einfach sehr viel. Es ist ja nicht nur das, ich glaube, es Menschen fühlen sich gerade an vielen Stellen ohnmächtig. Was kann man jetzt irgendwie gerade machen? Da ist ja von der Ukraine zu irgendwie Klimakrise. Es sind ja so viele Themen, die uns gerade beschäftigen. Zu einem Rechtsruck, der ja auch einfach weltweit stattfindet. Zu, ich glaube, da ist bei vielen, glaube ich, auch so der Wunsch nach was zu machen. Deswegen, ich würd nicht sagen, ich bin sauer. Mich hat das eher, glaube ich, nicht überrascht. Sonst hätten wir uns auch vor 5 Jahren nicht gegründet, wenn wir das nicht kommen sehen haben. Ich hätte es mir, glaube ich, eher anders gewünscht. Hat nee, aber sauer würde ich nicht sagen.
Ja. Hat sich denn seit eurer Gründung die Arbeit auch im Verein verändert oder vielleicht auch innerhalb dieses Jahres?
Ich glaube, zum Anfang hatten wir noch nicht so viel Geld und das war so ein bisschen und waren richtig stolz auf uns, als wir die ersten Sachen unterstützen konnten. Wir sind strukturierter geworden, es ist viel mehr Arbeit geworden. Wir machen das ja alle ehrenamtlich, keiner von uns verdient damit, also auch nicht durch die Fördermitgliedsbeiträge. Wir verdienen daran kein Geld persönlich, sondern wir machen das alle ehrenamtlich. Und genau, sowas wie, dass wir jetzt ein Formular haben, um das besser sortieren zu können mit, okay, das sind Projekte, die wollen was für die Einrichtung oder Raummiete, also einfach nur, um das für uns besser strukturieren zu können. Wir treffen uns öfters, weil es einfach auch mehr Arbeit ist. Wir haben viel mehr Anfragen, auch was so Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Das ist nochmal einfach sehr stark gestiegen, womit wir uns auch nochmal viel mehr beschäftigen. Und wir haben auch viel mehr Anfragen, was aber auch ein sehr schöner Aspekt ist einfach. Also wo wir auch sehen, wir erreichen Menschen, die sich an uns wenden und uns fragen, wie wir sie unterstützen können. Und wir schaffen es auch mehr. Polylux sollte ja nicht nur eine unabhängige Finanzierungsstruktur werden, sondern auch eine Vernetzungsstruktur, dass wir es schaffen, dass sich auch mehr Projekte miteinander vernetzen, dass wir Ausflüge, also einmal im Jahr auch eine gemeinsame Wanderung mit den Projekten anbieten und irgendwie wandern gehen und alle zusammenkommen, um auch so einen Erfahrungsaustausch, und dass wir solche Sachen viel mehr etablieren, dieses auch erst den Netzwerkgedanken auszubauen.
Und wenn du sagst, ihr kriegt viel mehr Anträge, glaubst du, das liegt daran, dass ihr bekannter geworden seid oder auch, dass es mehr Projekte inzwischen gibt, weil es vielleicht auch mehr Projekte braucht aktuell?
Ja, zum Beispiel durch die, ich glaube schon einerseits natürlich durch den Bekanntheitsgrad, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass gerade auch neue Sachen entstehen. Wir haben in Mühlhausen ein queeres Projekt und ich glaube, wo Menschen sich irgendwie auch Raum und Selbstbehauptung zurückholen wollen, und das finde ich total wichtig, oder auch so eine Selbstermächtigung da drinnen zurückholen wollen und sich handlungsfähig machen. Und es entstehen gerade auch einfach viele neue Ideen oder Ideen, die es auch schon gab, aber ich habe auch das Gefühl, dass Leute jetzt nicht nur Fördermitglied werden, sondern, also nicht nur, das war jetzt so, sondern auch tatsächlich Menschen gerade in diesen kleineren Orten auch sich einen Handlungsspielraum zurückholen wollen und tolle Projekte starten. Ich glaube, da entsteht einfach auch gerade sehr viel. Ja. Also es ist, glaube ich, auch mir immer noch wichtig, dass wir ja auch, wie ich das gerade so Eisenach, es gibt nicht nur den Braunen Osten, sondern lass uns den Blick eigentlich dahin wenden, wie viele tolle Menschen vor Ort leben, die viele tolle Arbeit machen.
Kannst du beziffern, wie viele Ehrenamtliche ihr seid, die sich …
Ich glaube ungefähr 8, 9.
Ja, okay.
Nicht so viele. Aber auch aus, also es ist auch gut, so eine Gruppe zu sein, die überschaubar ist.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Ist natürlich auch durch die Wahlen, gab es ja auch ein großes bundesweites Interesse an ostdeutschen Bundesländern. Du hast gerade selber gesagt, es gibt nicht nur den Braunen Osten. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht liegt es auch an meiner Bubble, dass es inzwischen mehr progressive ostdeutsche Stimmen gibt, die auch stärker geworden sind, sowohl in Social Media als auch in anderen reichweitenstarken Medien. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde sagen, sie waren schon immer da. Sie kriegen, glaube ich, jetzt noch mal mehr Aufmerksamkeit, was auch gut so ist. Aber es gibt so viele Projekte, wenn ich ans Akkubitz denke oder auch in Greiz und so, die gibt es seit über 20 Jahren. Die sind schon immer vor Ort gewesen. Und ich glaube, das ist eher, dass sie noch mal mehr Aufmerksamkeit und was auch gut ist, zu gucken, was ist da eigentlich vor Ort. Die Taz hat das dann ja auch gemacht mit Menschen vor Ort, die ja schon engagiert sind. Und es war, glaube ich, lange Zeit immer nur der Blick, da sind diese Nazi-Horden, da ist dieser braune Mob, das sind diese Rechten. Und das sollte auch auf gar keinen Fall kleingeredet werden. Aber das sind auch viele andere Menschen, die sich dem tagtäglich entgegensetzen und sich nicht so leicht gemacht haben wie ich mit Wegziehen, sondern die immer noch vor Ort sind. Und denen sollten wir auch irgendwie den Rücken stärken und auch zeigen, was eigentlich auch vor Ort passiert. Ich glaube, das ist total wichtig. Und auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, glaube ich, auch von meiner Position her, zu sagen, wir lassen den Rechten keinen Raum. Und für mich war es damals schon auch eine Entscheidung mit, will ich ein Kind als Migrantin, als das Kind dort aufwachsen lassen? Und das wollte ich damals nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch mal so entscheiden würde. Jetzt würde das Kind hier nicht mehr wegziehen, aber schon einfach, deswegen, ich verurteile auch niemanden, der wegzieht, also ich gehöre auch zu denjenigen, aber wir sollten halt auch nicht vergessen, es gibt wirklich, wirklich viele tolle Menschen. Mhm. Und das macht ihr ja mit dem Veto-Magazin auch, die anderen aufzeigen.
Genau, ich wollte gerade diese Verbindung aufnehmen, weil du ja auch die Taz erwähnt hast. Euer Motto lautet, nicht alles ist scheiße. Das ist was wir beim Veto-Magazin auch sehr fühlen und auch zeigen wollen, wie viele engagierte Menschen es gibt, die für eine gerechtere und solidarische Zukunft kämpfen. Und sowohl das Veto-Magazin als auch Polylux kollaborieren seit ein paar Monaten mit der Taz. Wie ist es bei euch dazu gekommen?
Sie haben uns gefragt.
Cool.
Eigentlich. Und ich glaube auch im Zuge dieser Landtagswahlen mit, auch, dass sie gerne mit vor Ort und wie wir zusammenarbeiten können. Aber tatsächlich wurden wir direkt von der Taz gefragt.
Und wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
Na, die hat da so funktioniert. Also sie haben uns ja erst, wir wurden für den Taz-Panther-Preis vorgeschlagen, den wir ja auch gewonnen haben im Juli. Oder Juni, ich weiß es gerade nicht so genau. Im Sommer. Und genau, wir wurden danach nochmal gefragt, die sammeln ja auch, die haben ja auch so regelmäßig Förderung von den Taz-Fördermitgliedern oder so einmal Spenden. Und dann haben sie halt, glaube ich, für den Zeitraum von 2 Monaten, dass die Hälfte dieser Beiträge an uns geht.
Mhm. Und das ist ja auch ein Beispiel für ein Bündnis zwischen linken Akteuren. Hast du den Eindruck, dass es im letzten Jahr davon viele Beispiele gibt, also dass es zu vielen neuen Bündnissen zwischen linken Akteuren gekommen ist, und braucht es noch mehr davon?
Zumindest bei dem Thema ja, glaube ich, da ist es zu viel, also zu einigen gekommen. Ich würde schon sagen, dass es mehr davon braucht. Die Frage ist halt, glaube ich, für mich immer, wie schaffen wir das nicht paternalistisch aufzuziehen? Also ich glaube, gerade in dem Bereich, was so ein ländlicher Raum betrifft, wie kann Unterstützung da gut aussehen, auch da sichtbar da zu sein, aber glaube ich nicht dieses, ich habe immer Angst vor diesem Großstädtischen, ich erkläre euch jetzt mal, wie das eigentlich, ich glaube, das haben aber auch viele verstanden, ich glaube, es ist total wichtig, also ich finde, die CSDs dieses Jahr haben das ja sehr sichtbar gemacht, dass gerade auch im Osten einfach so viele CSDs an kleinen Orten stattgefunden haben und die so von Rechten bedroht wurden, das ist also, der Großteil davon war einfach einer wahnsinnigen Bedrohung ausgesetzt und Leute sind trotzdem auf der Straße. Und da war es total wichtig, da hinzufahren und das mit zu unterstützen und zu supporten und zu sagen, nee, wir kommen, also wir sind da mit dabei und wir kommen mit und unterstützen das. Und ich glaube, an solchen Stellen gehört viel mehr Zusammenarbeit dazu und auch deren Arbeit zu unterstützen und sichtbar zu machen und auch hinzufahren.
Das ist so ganz, ganz spannend, dass du das sagst mit diesem von oben herab. Ich habe das war, glaube ich, auch im Sommer irgendwann ein Interview mit jemandem, der auch im ländlichen Raum im Osten sehr viel linke und antirassistische Arbeit macht, gesehen. Und der hat gesagt, naja, es ist für die Leute in Leipzig oder Dresden immer einfach, auf die Straße zu gehen, gemeinsam irgendwie mit 10.000 oder wenn es auch nur 3.000 sind. Aber keiner von denen kommt hier mal zu uns aufs Dorf und beteiligt sich hier bei den Aktionen. Ist das was, was dir auch schon begegnet ist? Und hattet ihr bei Polylux auch so ein bisschen Sorge vor diesem Vorwurf, so dieses von oben herab?
Das hatten wir auf jeden Fall. Und wir schaffen jetzt auch nicht immer vor Ort zu, also immer vor Ort zu sein. Das ist, wir machen das ja, wir haben ja alle auch noch Jobs nebenbei. Ja. Aber ja, das war uns, die Angst hatten wir schon. Ich glaube, das war uns total wichtig, zu den Projekten auch zu erklären. Mit, wir werden euch nicht erklären, wie die Arbeit so funktioniert hat, und eigentlich kennen wir auch von, haben wir die Erfahrung selber auch schon gemacht. Und das ist ja trotzdem eine Gratwanderung. Das ist ja, es ist ja auch eine Gratwanderung. Wir haben das Geld und sie sind angewiesen oder wollen gerne was von uns. Also es wird ja immer da drinnen eine Gratwanderung sein, das auf Augenhöhe zu machen, weil man sich dem ja schon auch bewusst sein muss, dass wir durch die Fördermitgliedschaften ja auch die finanziellen Mittel haben, und da klar zu machen, dass das ja auch eine gewisse Machtstruktur darstellt und dadurch ja eigentlich das schon mit einhergeht, zu gucken, dass man das wirklich gering und niedrig baut. Aber man muss sich dem, glaube ich, bewusst sein, dass es trotzdem in geringer Weise vorhanden ist. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Diesmal hast du so viel Zeit, wie du brauchst. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass ihr auch gern niedrigschwellig sein wollt. Und jetzt ist deine Aufgabe, nachdem ich den Jingle abgespielt habe, die Arbeit, die ihr bei Polylux macht, einem Kind zu erklären. Also sagen wir mal so, mein Kind ist 7 und du müsstest so einem 6-7-jährigen Kind erklären, was macht ihr eigentlich bei Polylux in möglichst einfachen Worten.
Okay.
Ganz schön einfach. Kinder hören zu.
Jetzt?
Ja.
Hallo. Genau, ich bin Fatma vom Polylux und ich erkläre jetzt, was Polylux macht. Polylux ist so ein Verein. Ein Verein sind Menschen, die zusammenkommen. Das kann man sozusagen, genau. Und dieser Verein, genau, da sind Menschen wie ich zum Beispiel, haben sich zur Aufgabe gemacht, andere Menschen zu unterstützen, die woanders leben. Und die leben meistens dort, wo es ländlicher ist, wo es ruhiger ist, also nicht so in einer Großstadt wie in Berlin. Und die machen dort ganz tolle Arbeit. Sie kümmern sich zum Beispiel darum, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass alle die gleichen Rechte haben, dass alle Unterstützung bekommen oder sich auch gegen Menschen, für Menschen engagieren, die von anderen Menschen bedroht werden. Und wir, genau, und die können uns dann eine E-Mail schreiben und uns erzählen, wie sie Hilfe brauchen. Genau, und da unterstützen wir. Und wir können dadurch unterstützen, dass es ganz viele Menschen drumherum gibt, die uns unterstützen und uns jeden Monat etwas Geld spenden durch ihre Mitgliedsbeiträge, weil man kann ein Mitglied in diesem Verein werden. Und mit dem Geld können wir dann die anderen Menschen unterstützen.
Ja, und du guckst so ganz verunsichert, aber das ist ja. Noch, das
und was gut. Wir dann auch machen, ist, dass dann diese viele Menschen auch über ihre Erfahrungen gemeinsam reden können, was ihr wahrscheinlich auch in der Kita-Runde oder auch in der Klassenrunde bei meinem Kind gibt, zum Beispiel. Einmal die Woche so eine gemeinsame Sitzung, wo sie darüber reden können, was gut gelaufen ist, was nicht so gut oder was sie gerade stört.
Ja. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt haben wir schon über Zusammenarbeit gesprochen, über Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Akteuren oder vielleicht auch Medien. Wie steht ihr bei Polylux zu Zusammenarbeiten zwischen Zivilgesellschaft und parlamentarischen AkteurInnen, also zum Beispiel mit der Partei Die Linke oder so? Was hältst du von solchen Zusammenarbeiten?
Wir machen das eigentlich, also klar, wir haben zu einzelnen Kontakt, wir machen aber keine öffentliche, also wir wollen unabhängig funktionieren. Und da ist es uns auch wichtig, dass wir auch parteiunabhängig sind. Deswegen gibt es jetzt keine öffentlichen Kollaborationen mit Parteien. Also wenn wir mit wem im Austausch sind, dann eher tatsächlich, die auch eher ihre aktivistische Seite einbringen, aber nicht als Parteimitglied.
Jetzt haben wir ja ein Ereignis vor uns, also eine vorgezogene Bundestagswahl, plötzlich nicht mehr im September, sondern Ende Februar. Beeinflusst das eure Arbeit bei Polylux?
Ich glaube, bereiten uns darauf vor. Ich glaube, ich habe schlimme Befürchtungen. Ich wusste gerade nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass Lindner raus ist oder ob ich Angst vor der nächsten Wahl habe.
Ja.
Ich freue mich trotzdem, dass er, glaube ich, raus ist. Also nicht, aber trotzdem ist da, glaube ich, einfach gerade eine ziemliche Angst da und eigentlich ist die Angst auch schon da, dass ich das letzte Jahr schon furchtbar war von den Asylrechtsverschärfungen, die eigentlich das Asylrecht nahezu abgeschafft haben, von irgendwie tatsächlich auch unter einer Linken, unter einer SPD und Grünen, dass es eigentlich schon nach rechts tendiert hat und wo ich einfach jetzt dastehen bin, so okay, wenn wir jetzt einen März bekommen und die AfD wird noch stärker, habe ich tatsächlich einfach gerade ganz schöne Angst, was da eigentlich passieren wird.
Glaubst du, es gibt die Möglichkeit, dass Leute aus den Initiativen in eurem Netzwerk auch eine Alternative werden, um gewählt zu werden? Also, dass sie sich für bestimmte Parteien oder so aufstellen lassen könnten?
Ich glaube, das würde ich denen überlassen. Das kann ich nicht beantworten. Ja. Das kann ich nicht beantworten. Genau, ich glaube, meine andere Befürchtung ist halt auch tatsächlich die Haushaltskürzung, weil wenn das jetzt gerade auch so Beratungsstellen und viele großen Sachen, das ist ja etwas, was Polylux überhaupt nicht auffangen kann, also über die Summendimension, wo ich wirklich die Angst habe, dass es da einen ziemlichen Rückschritt zurückgeben wird.
Ja, und das ist ja nicht nur eine Diskussion in ostdeutschen Bundesländern, wo ihr jetzt Initiativen unterstützt. Ich meine, ich wohne in Hannover und wir haben jetzt hier auch gerade die Diskussion, das ist so ein bisschen parteipolitisches Geklüngel, dass dann im nächsten Jahr unter anderem der Geflüchtetenberatungsstelle, wo eben selber Menschen mit Fluchterfahrung arbeiten, die Mittel gestrichen werden sollen. Und man denkt sich so, ja cool, wer soll das alles noch auffangen und wie soll es dann weitergehen, wenn das schon demokratische Parteien sind, die sich daran zerstreiten und die Mittel streichen. So, also
ja,
das ist schon sehr frustrierend auf jeden Fall.
Naja, das wird halt danach auch mal nach den Streichungen, wo man denkt, dann fängt man wieder bei Null an. Es gibt ja so viele Strukturen, die wirklich ja schon funktionieren, die so großartige Arbeit und die jetzt zu zerstören, um sie in ein paar Jahren zu merken, wir brauchen sie wieder. Und dann fängt man wieder bei Null an, also wo ich einfach auch denke, was passiert hier gerade eigentlich?
Ja. Du hast 2018 einen Artikel in der Jungle World veröffentlicht. Daran setzt du dich kritisch mit dem Fokus vieler Linker auf individuelle Identitätspolitik auseinander. Ich lese mal kurz einen Auszug daraus vor. Während Teile der Linken noch an ihren Identitäten feilen, wird in Deutschland fleißig abgeschoben, Familiennachzug wird erschwert, Menschen werden täglich Opfer rassistischer Gewalt, Unterkünfte von Geflüchteten brennen, die Residenzpflicht soll beibehalten werden, das Asylrecht wird verschärft. Die AfD sitzt im Bundestag, da sollte doch ein gemeinsamer Nenner zu finden sein. Würdest du das jetzt, wie viel sind es, 6 Jahre später, im Jahr 2024, genauso schreiben oder bewertest du das inzwischen anders?
Ich glaube, ich glaube, ich habe da so einen materialistischen Hintergrund, also wo ich schon auch dastehe und auch sage, das Politische, was mich ausgemacht hat, ist nicht nur die Migrantin in mir, sondern ich bin Kurdin, ich werde auch von rechten Migrantinnen angegriffen. Also auch da gibt es einen Rassismus und rechte Gruppierungen und dass irgendwie ich jetzt weder vor deutschen noch migrantischen Rechten mich da wirklich sicher fühle. Also da erinnere ich an graue Wölfe und so, wo ich schon, glaube ich, einfach so den Punkt habe, das Politische, also was mich politisiert hat, bin ich und meine Erfahrungen, aber ist auch tatsächlich meine Grundhaltung zu, dass ich das für die bessere Gesellschaft, eine antifaschistische Gesellschaft, für die bessere Gesellschaft halte. Und vielleicht genau da irgendwie für, ich glaube, ich stehe einfach auch für einen universalistischen Gedanken ein und ich glaube, der ist mir da auch total wichtig. Ich möchte die gleichen Rechte für alle Menschen und zwar weltweit und möchte Kämpfe gemeinsam angehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es ein sehr, welcher Kampf ist hier gerade eigentlich wichtiger? Und ich glaube, Diskriminierung funktioniert. Das haben die, also da bin ich, Rassismus kannst, das wirst du immer erleben, das kann man nicht ablegen, aber das ist ja auch genauso mit Menschen mit Behinderungen oder so, dass, und ich möchte diese Kämpfe nicht gegeneinander ausspielen. Mir ist es ja wichtig, die zusammenzudenken und zusammenzuspielen. Und da gibt es, es gibt keine Unterdrückung, die besser oder schlechter ist. So. Und natürlich, und ich möchte auch nicht, dass eine Erfahrung versteckbar sein könnte, was ja auch oft argumentiert wird. Aber dann kann man ja als Weißer durchgehen, wo es so, ja, nee, dann zwingt man auch jemanden, eine Erfahrung zu unterdrücken oder zu verstecken. Und auch das ist falsch, weil dann kann jemand sich gar nicht frei entfalten. Und ich glaube, deswegen, doch, manche Sachen sehe ich da drin. Also es gibt auch Veränderungen da drin, aber in der Textzeile würde ich tatsächlich weiterhin, das würde ich unter, glaube ich, so nochmal schreiben, nicht alles in dem Text.
Ich fand vor allem auch das mit dem gemeinsamen Nenner ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass zwischen Linken auf jeden Fall so diese Spaltung größer geworden ist seit 2018. Geht es dir auch so?
Ja.
Ja. Ja. Ja, genau. Ja, ist also, ich glaube, da kommt man, da gibt es auch, wenn wir die Lösung wüssten, wie wir da irgendwie alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann bräuchten wir hier wahrscheinlich gar nicht zu sprechen. Aber ja, das ist, glaube ich, was sich auf jeden Fall verändert hat an diesem Text. Auf einer eurer Instagram-Kacheln ist zu lesen, gegen den Rechtsruck hilft so manches, unter anderem Geld. Das ist so schön, weil ich war gestern Abend auf einer Bühne und wurde gefragt, wie denn die freie Kulturszene, was sie braucht, um in Zukunft gute Arbeit zu machen. Und da war meine Antwort, Geld. Dann haben im Publikum alle so, und ich so, naja, na, aber so ist es, ne? Also wir brauchen Geld. Aber was hilft denn außer Geld noch gegen den Rechtsruck?
Naja, ich glaube, sich wieder zusammentun. Ich finde, das hat die Linke ganz lange vergessen. Ich finde auch, die Linke hat ganz lange Jugendarbeit beiseite oder das nicht so ernst und sich sehr viel um die eigenen Themen gedreht und nicht geguckt, also wo brauchen wir irgendwie tatsächlich Ansätze, und das ist halt irgendwie auch wieder präsenter erscheinen, Jugendarbeit, Bildungsarbeit zu machen und das halt nicht Rechten zu überlassen, also zu überlegen tatsächlich, was wir jetzt brauchen ist, wir müssen handlungsstärker werden, wir müssen uns Strategien überlegen, kann jetzt auch noch nicht die perfekte Strategie vorzaubern, aber eigentlich wäre es wichtig, sich jetzt gerade nicht irgendwie um sich selbst zu kreisen, sondern zu überlegen, was können wir tatsächlich dagegen machen. Da gab es auch viele Ideen, die schon funktioniert haben. Und ich glaube, sich da halt wirklich auch vor Ort wieder einfach mehr zu engagieren und zu gucken, also mir hat das was gebracht, und Alternativen zu schaffen, Alternativen zu einem braunen, also vor so einem rechten Mainstream zu schaffen. Und ob das ist, wenn Autorinnen auch in den ländlichen Raum fahren, dort Vorträge und Lesungen anbieten oder auch Kulturprogramm auch dort stattfindet und nicht nur in den großen Städten, und zu gucken, sich diesen Raum wieder anzueignen. Ich glaube, das wäre mir wichtig zu sagen, sich als Linke wirklich auch diese Räume wieder anzueignen, alternativen Projekte anzubieten, vor Ort zu sein, genau, Konzerte zu spielen, aber auch, also für mich war das zum Beispiel als Jugendliche total wichtig zu wissen, ich kann auf Punkrock-Konzerte gehen und kann solche Sachen machen und Räume zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen können und auch diskutieren können und Themen anders besetzt werden, wo dem rassistischen Argumenten nicht zugestimmt wird, sondern wo darüber diskutiert und das anders besetzt wird und auch einfach auch benannt wird. Ich hatte das letztens auch auf einem Podium, wo ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt nicht, dass überall Antifa-Jugendclubs entstehen. Das ist überhaupt gar nicht mein Gedanke. Ich glaube, das würde auch, sondern ich möchte, dass Jugendclubs entstehen, wo es eine klare Haltung und dass es nicht wieder wie in den 90ern ist, wo es irgendwie die akzeptierende Jugendarbeit gibt und das einfach überhaupt nicht benannt wird, sondern wo mit klarer Haltung reingegangen wird, aber auch Jugendlichen eine Möglichkeit geschaffen wird, um, also ich glaube, da ist es, Katharina König hat das letztens sehr gut gesagt, sie hätte gerne den Sozialarbeiter, der sich mit Motorrädern, oder die Sozialarbeiterin, die sich mit Motorrädern auskennt in so ländlichen Regionen, weil man damit, glaube ich, wirklich anders nochmal Jugendliche abholen kann und zu gucken, genau, einfach, glaube ich, aber sich diesen Raum wieder anzueignen und zu überlegen und Menschen vor Ort zu unterstützen. Und ich glaube, ich würde mir auch mehr Proteste auf der Straße wünschen. Also ja, gerade gegen diese Kürzungen, die gerade stattfinden, die ja nicht nur im Kulturbereich, sondern auch im Sozialbereich und so. Und dass das eigentlich wirklich so ein Kahlschlag ist. Eigentlich würde ich mir da wirklich mehr, eigentlich vielleicht auch kurz, ich würde mir wirklich gerne ziemlich viel Wut auf der Straße wünschen.
Sehr schön. So ein schöner Titel für diese Folge. Ich habe ja auch kürzlich mit Yoshi, dem Sänger von ZSK, von der Punkband gesprochen, und der hat auch erzählt, dass sie eben schon mit voller Absicht auch in solche Jugendclubs gehen und da Konzerte spielen und so und sich auch mit Leuten von Initiativen vor Ort austauschen und unterhalten, um eben wirklich nochmal so eine Gelegenheit und Alternative zu bieten. Und das gleicht sich ja total mit dem, was du auch gesagt hast. Wenn ihr mögt, verlinken wir die Folge mit Yoshi auch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr da nochmal reinhören. Du hast schon gesagt, dein Sohn und sein Umfeld geben dir Hoffnung. Gibt es noch andere Personen oder Gedanken oder Dinge, die dir Hoffnung machen, obwohl es gerade irgendwie auch so ein bisschen düster ist alles?
Ich glaube auch mein Umfeld. Ich glaube, sonst würde das alles nicht funktionieren. Auch die Zusammenarbeit mit den Menschen vom Polylux, ich glaube eher so die Zusammenhänge, in denen ich auch unterwegs bin. Und da sind irgendwie viele Menschen, die mir auch Hoffnung machen. Ich saß gestern mit einer Freundin zusammen und war so, dass irgendwas, was mich auch so sehr wütend gemacht hat und dass ich das nicht verstehe. Ich glaube, da und einfach da auch den Austausch zu haben.
Ich habe ja ganz am Anfang habe ich das erwähnt, dass ich eure quasi Einladung und euren Hinweis zu eurem 5-jährigen Jubiläum per Mail vorhin bekommen habe. Ihr feiert am 13.12. In Berlin. Bist du stolz auf das, was ihr bis jetzt erreicht habt?
Ja, schon. Ich glaube, es ging alles viel schneller, als wir dachten. Wir haben damals gedacht, wir wachsen ganz langsam und so. Und dann ging das alles sehr viel schneller. Und es hat uns zwischenzeitlich sehr überfordert und ist uns auch mal über den Kopf gewachsen. Gerade kriegen wir das alles wieder so langsam unter Kontrolle. Doch bin ich. Ich glaube, wir haben etwas geschaffen, woran damals viele nicht geglaubt haben, dass das, also es wurden am Anfang auch belächelt. Das ist eine süße Idee, aber das wird nichts. Und oder ja, macht mal. Und genau, und jetzt doch ist es etwas, worauf ich sehr stolz bin.
Aus dieser süßen Idee ist was richtig Großes geworden. Ja. Jetzt wird erstmal gefeiert, genau. Dann kommt das Jahr 2025. Kannst du schon sagen, was für euch ansteht, ganz konkret nächstes Jahr?
Ich glaube, da sind wir selber noch in der Planung. Also jetzt sind die Bundestagswahlen vorgezogen worden. Ich glaube, das Hauptding wird weiterhin sein, Projekte zu unterstützen, zu fördern. Also das ist das, was uns, glaube ich, weiter begleitet. Und sonst müssen wir gerade, glaube ich, auch für uns gucken. Aber ich glaube, das bleibt ja auch immer das Hauptziel. Ich glaube, dadurch haben wir immer so eine Konstante. Das wird das ganz klar sein. Den Hauptfokus haben die Projekte. Und die nächste Wanderung planen.
Ja. Wir geben zum Abschluss unseren GästInnen immer die Möglichkeit, so was wie eine persönliche Werbeanzeige zu schalten. Also du kannst jetzt, auch wieder nach unserem schönen Jingle, Werbung machen für Initiativen, für Personen, Podcasts, Filme, wo auch immer du sagst, Mensch, das müssen sich Leute mal angucken, den Leuten oder Initiativen sollten andere folgen. Und wir werden dann natürlich alles verlinken und die Leute schön dahin leiten. Also, hier kommt dein Jingle für die Werbeanzeige.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ihr könnt gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Da sind ganz viele tolle Projekte zu sehen. Ich glaube, ich nenne deswegen auch bewusst die Homepage, weil da sind die alle verlinkt oder auf die man zugreifen kann mit den Projektbeschreibungen. Und wenn ihr Zeit habt und in der Gegend seid, besucht die. Ich kann wärmstens das Akkubitz in Pirna empfehlen mit der Sächsischen Schweiz. Die machen großartige Arbeit vor Ort. Das die 7 Hitze in Greiz, die auch einfach auch alle auch ein Programm online haben, wo man sich Sachen anschauen kann. Und wenn man da gerade zufällig auch ist oder vielleicht auch sich dadurch bewusst entscheidet, unser Projekt in Grimma braucht auch das Dorf der Jugend. Schaut euch das an, die brauchen gerade auch dringend Unterstützung, haben auch immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu tun. Guckt euch die queeren Jugendlichen in Mühlhausen an oder die queeren jungen Menschen, was die gerade auf die Beine stellen. Ich glaube, da findet ihr ganz, ganz viele tolle Menschen, die ihr euch mal, die man sich anschauen kann und aus Gegenden, wo man vielleicht nicht so oft hinkommt, aber falls man da ist, die wirklich alle sehr viel Hoffnung machen.
Haben wir jetzt alle eine lange Liste an Initiativen und Projekten, die wir uns anschauen können. Vielen Dank, Fatma, dass du bei uns warst. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Danke auch für die Einladung.
Ja, und ich darf euch noch darauf hinweisen, dass ihr natürlich jederzeit neben der Website von Polylux auch bei Vetomec vorbeischauen dürft, auf veto-mec.de und natürlich auch bei Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.